Das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiter wuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Dieser Satz Hannah Arendts, eher beiläufig niedergeschrieben in einem Brief an Gershom Scholem, erhält eine jahrtausendealte Beschäftigung mit der Frage um die Natur des Bösen. Er kennzeichnet aber auch die persönliche Befreiung der Autorin. Er steht für die persönliche Besinnung auf ein Grundvertrauen und einen philosophischen Glauben im Zuge der lebenslangen Beschäftigung Hannah Arendts mit dieser Frage. »I have changed my mind«, hatte sie dem Satz vorangestellt. Sie hatte sich befreit von dem Begriff, oder besser von der Empfindung eines Radikalbösen, bestimmend noch in ihrem Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Selbst das, was, wie sie immer wieder sagte, niemals hätte geschehen dürfen, wurde ihr gewahr als Frucht eines zutiefst verfehlten Lebens. Was sie in den späten philosophischen Texten, Vita Activa und Vom Leben des Geistes, aufzeigte und dagegen stellte, die Entwicklung eines redlichen Selbst im Wechsel von Selbstverständigung, rückhaltlosem Gespräch und einer reichen Erzähl- und Erinnerungskultur in den freien Formen der Öffentlichkeit, hat sie für immer beispielgebend gelebt. Sie fand so schließlich zurück zu ihren Anfängen, zur Leidenschaft einer freien Denkerin und gläubigen Philosophin. Die Gedankenlosigkeit, vor der ich stand, ergab sich weder aus einem Vergessen vorher vorhandener guter Sitten und Gewohnheiten, noch aus Dummheit im Sinne der Verstehensunfähigkeit, ja, nicht einmal im Sinne des moralischen Defekts, denn sie machte sich ebenso in Situationen bemerkbar, die nichts mit sogenannten ethischen Entscheidungen oder Gewissensfragen zu tun hatten. Es drängte sich folgende Frage auf: Könnte vielleicht das Denken als solches, die Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse und den speziellen Inhalt, zu den Bedingungen gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prädisponieren, Böses zu tun? Der Eichmann-Prozess weckte also zum ersten Mal mein Interesse an diesem Gegenstand. Wenn es stimmt, dass Denken und Vernunft das Recht haben, über die Grenzen der Erkenntnis und des Verstandes hinauszugehen, für Kant hatten sie es deshalb, weil ihre Gegenstände zwar unerkennbar, aber für den Menschen von größtem existenziellem Interesse seien, dann muss man davon ausgehen, dass sich das Denken und die Vernunft mit etwas anderem beschäftigt als der Verstand. Wir wollen unser Ergebnis jetzt schon auf die Formel bringen. Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheit und Sinn ist nicht dasselbe. Ende 1939 hatte Gershom Scholem sein bedeutendes Werk, sein Buch zur jüdischen Mystik, an Walter Benjamin nach Frankreich geschickt. Die Blüchers beschäftigten sich, angeregt durch die gemeinsame Lektüre und Gespräche mit Benjamin, mit den jüdischen Weisheitslehren, insbesondere der Bericht über den Sabbatianismus des 17. Jahrhunderts, rief unter den Vertrauten Interesse hervor. Hannah Arendt nannte diese Strömung später die letzte große Initiative der Juden, den Ausfluss einer messianisch-mystischen Tradition, die in ihrer ausschließlichen Sorge um die Realität und das Handeln einmalig erscheint. Allein die jüdische Mystik konnte eine große politische Bewegung auslösen und sich in eine wirkliche Volksaktion verwandeln. Brühl. Arendt sah darin ein historisches Vorbild für eine zukünftige Versöhnung jüdischer und europäischer Geschichte, ein starkes Argument gegen die Theoretiker des Zurück ins Ghetto. Und sie entdeckte ein metaphysisches Prinzip, das, anders als Augustinus' Konzept überirdischer Liebe, das Potenzial der Nächstenliebe innerhalb dieser Welt bekräftigte. Auch Benjamin entwickelte in fragmentarischen Thesen über den Begriff der Geschichte ein realistisches, handlungsorientiertes Gefühl für Vergangenheit und Zukunft, gegen einen Historismus, der es dahin brachte, vergangene Zeit zu isolieren. Er sprach sich für den Bruch mit einem genealogischen Prinzip, dem Jus Sanguinis, aus, bekräftigte ein kosmopolitisches Weltgefühl und wandte sich auch gegen den historischen Materialismus. Der Aufforderung von Gershom Scholem nach Israel einzureisen, kam er nicht nach.